Heute mit Stefan Reichmann vom Haldern Pop.
Dann hatten wir mit Bob Geldof auf einmal mehr Geld, viel mehr Geld in der Kasse als vorher, weil das ausverkauft war und wir waren ja völlig überrollt. Und dann kam auf einmal die Diskussion, weil wir ja auch so dann immer uns treffen und diskutieren und was machen wir mit dem Geld? Und dann gab es auf einmal zig Ideen. Und das war der gefährlichste Punkt in der Geschichte des Festivals, dass wir zu viel Geld haben.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Stefan Reichmann im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Stefan ist Mitgründer und künstlerischer Leiter vom Haldern Pop. Ich glaube, man kann ja auch durchaus sagen, einem außergewöhnlichen Festival hier am Niederrhein, das darüber hinaus auch als Label aktiv ist und dann noch eine Bar betreibt. Wir sitzen gerade drüber. Hallo Stefan.
Hallo.
Jetzt vorneweg, das nächste Haldern Pop Festival findet vom 8. bis 10. August statt, zum 41. Mal. Bevor wir jetzt gleich eintauchen in die Geschichte und warum es das schon zum 41. Mal gibt, vielleicht mal nicht die Frage, wer sind die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler, sondern vielleicht die Frage, und dann kommen wir später noch zu der Philosophie. Was sind die Künstlerinnen und Künstler, wo du glaubst, die haben das meiste Potenzial zum Durchstarten oder von denen wird man noch so richtig viel hören in der Zukunft?
Das ist ja fast schon eine gemeine Frage. Also im Prinzip glaube ich natürlich, haben alle da Potenzial, weil heute wissen wir auch, dass bei manchen Leuten einfach die richtigen Dinge zusammenkommen müssen und dann pappt das auf. Weil wir sehen ja immer noch, ich sag mal, große Genies in der Traufe. Und ich würde schon sagen, was gerade wirklich Wahnsinnspotenzial auch, ich sag mal so, für die Zeit hat, ist Fat Dog natürlich. Ja. Dog Race ist wieder so ein Hund im Namen, die erst drei Lieder raus haben. Aber ich sag mal, das ist... wir haben ganz oft hier die Situation nach Konzerten in der Bar. Das ist ja ganz schön, dass wir diese Möglichkeit haben, eben selber unten in der Bar auch Konzerte zu machen, um zu gucken, auf welchem Stand die Live-Musik gerade ist, aber eben nicht nur regional, eben auch international. Und da erkennt man eben, man sieht ganz wahnsinnig fantastische Konzerte, aber man muss dann fairerweise sagen, man hat keine große Melodie mehr am anderen Tag im Kopf. Ja. Man sieht ganz ereignisreiche Shows mit unglaublicher Leidenschaft und Energie gespielt, die auch toll sind für den Moment, aber wo dir dann so dieses klassische, dieser Song so ein bisschen, dieses Lied, weißt du, diese Melodie, das, was
voll.
Dir...
Ja.
Gestern ist mir bei dem National-Konzert zum Beispiel aufgefallen, noch nie so stark, dass die Bläser, die ja immer ein prägendes Ding bei den Live-Shows sind, das ist so wie Tiefschneefahren. Also so, das ist der Tiefschneemoment in einer fließenden Band, in einer sehr energetischen Band. Weil es macht ja, es glättet ja so ein bisschen wie Streicher auch, aber dann eben doch immer noch mit so einer substanziellen Energie. Und das siehst du hier bei den Konzerten eben auch, wie die das lösen. Manchmal siehst du, wie so eine Band zusammenkommt und dann sich aber in so Ebenen, weißt du, wenn das so läuft, dann siehst du, wie sich auf einmal nur die beiden Gitarristen miteinander beschäftigen. So ganz auf eine fast autistische Art und Weise. Und dann so ganz schräge Sachen machen. Das bei Good Hells zum Beispiel, so einer australischen Band, fand ich das so ein bisschen wahnsinnig. Das war so eine relativ junge Frau und so ein etwas älterer Gitarrist und die hatten Mordspaß aneinander. Aber eben mit den Gitarren, das war so ein Dialog und die haben so was ganz Eigenes gemacht. Das habe ich selten bei einer Band gesehen. Ich denke mir nicht, dass die dann damit sehr erfolgreich werden, weil ich glaube, dass die Leute nicht mehr so tief gucken. Also das müssen wir auch so sehen. Ja. Also wir haben uns, das ist so ein bisschen dieses Regenwaldprinzip. Wir denken ja immer, da muss ja wahnsinnig viel guter Boden sein. Aber wenn der Baum mal weg ist, ist dann, wir reden ja vielleicht maximal über 50 Zentimeter gute Erde und dann kommt nichts. Und es wird alles ein bisschen flacher. Die Leute gucken nicht mehr so. Und ich weiß nicht, ob ein Jeff Buckley heute noch Ohren finden würde nach diesem sensationellen Album. Aber deswegen ist das schwierig. Und bei Dog Race, jetzt kommen wir wieder zum Ursprung, das ist aber ein Problem bei mir, dass ich ganz oft irgendwie mich verliere in anderen Geschichten. die haben halt diese Melodien, diese Struktur, aber eben auch diese Erzählweise, da weißt du sofort, dieses Lied hörst du zweimal und dann ist es drin.
Ja. Okay. Wir werden es im Auge behalten. Das jetzt war jetzt natürlich die Blick einfach in die Kristallkugel.
Ja, das sind natürlich, ich glaube, das hängt jetzt auch davon ab, weil mir ist immer wichtig, welche Band an welchem Ort spielt. Und dass die Leute auch verstehen, dass Haldern nicht so gepolt ist, dass morgens schlecht anfängt und damit abends großartig aufhört. Ja. Genau, das ist eben nicht unser Konzept. Unsere Idee ist eigentlich eher, so wie das, wir versuchen dann natürlich immer so ein bisschen zu verfeinern und das gelingt uns manchmal gelingt uns auch nicht. Aber eben von Donnerstag bis Sonntag Sonntag früh in der Nacht eben die Leute auch zu überraschen und zu begeistern mit Dingen, die sie vielleicht vorher gar nicht auf Uhr hatten. Also wenn du da so einen richtig eingefleischten Jazzer hast, der dann vielleicht mit einem Hip-Hop-Moment nach Hause geht, dann halte ich das für einen großen Erfolg. Ja. Oder Leute, die sich klassisch der Chor und klassischen Musik verweigern, weil sie damit vielleicht in ihrer kindlichen Zeit so penetriert wurden, dass sie da, was wir kennen, das vom Pub. Ja. Aber dass die das in einem ganz anderen Kontext dann eben auch morgens um 11 in der Kirche in Haldern einen ganz anderen Zugang finden. Manchmal ist Zeit, Ort und Musik dann einfach in, so zu mixen. Und die Idee morgens hier um 11 Uhr ist eben, wach zu werden, und dann deswegen spielen meistens eben lautere Bands in der Bar. Ja. Ist zwar ein kleiner Ort, aber hier sind die Fenster auf, der Markt ist voll, hier stehen glücklicherweise dann keine Autos, sondern die Menschen wirklich kommen in den Ort, und du merkst, dass dieser Ort eben erst dann lebendig ist, wenn Menschen da sind. Ja. Und dann in dieser Szenerie dann eben hier Frankie and the Witchfingers, die auch hier morgens um 9 Uhr ankommen, wenn noch keiner da ist, die Reste vom Abend weggemacht werden, die wissen dann auch nicht, wo sollen die Leute herkommen. Ja. Und dann hinterher nach dem Konzert verschwitzt hinten bei uns im Garten sitzen und ihr Glück kaum fassen können, weil die denken, komische Uhrzeit, unglaubliches Publikum und eine Wahnsinnsenergie, die man so noch gar nicht gespürt hat. Und das ist eben diese Momente, die, ich sag mal, das ist natürlich auch die Payage des Veranstalters. Ja. Ich liebe das, wenn die Leute überrascht sind, auch die Bands.
Du hast schon einen guten Einblick geliefert, was Haldern Pop aktuell gerade ist. Aber lass uns doch mal nicht in die Kristallkugel gucken, sondern einfach mal ins Geschichtsbuch. Das Haldern Pop findet zum 41. Mal in diesem Jahr statt. Es ging 1984 folglich los mit der ersten Ausgabe. Das Ganze war so eine, entstand aus so einer Party. Ihr wart damals Messdiener und habt dann irgendwann angefangen, aus der Party heraus Bands einzuladen. Was war damals der, ja, so in den ersten Jahren eigentlich so die Idee dieser ganzen Geschichte? War das so just for fun oder was steckt dir da so hinter?
Ja, das war nicht just for fun. Das war, finde ich, das auch aus der Perspektive heute kann man wirklich sagen, ohne jetzt irgendwas zu verklären, es ging nie um Geld verdienen. Also die Idee war immer, eine Party zu machen. Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch damals in der Jugend so gewesen. Du hast natürlich Anstrengungen unternommen und gute Partys gemacht, weil du natürlich, ich sag mal, der Biologe würde sagen, auf Partnersuche warst. Weißt du, du wolltest natürlich auch, du wolltest dich, ich sag mal, aufregend kreieren. Und das wollten sicherlich, ich sag mal, wir als Truppe, ich sag mal, als Messdiener darfst du ja heiraten.
Verstehe. Okay. Das heißt aber, ihr habt dann einfach immer mal so weitergemacht und habt euch aber auch gleichzeitig von, naja, so Widrigkeiten nicht aufhalten lassen. Ich habe gelesen, am zweiten Jahr war schon ultra schlechtes Wetter. Ihr habt trotzdem durchgezogen und das war für euch schon auch irgendwie immer klar, das ist es und das machen wir jetzt erstmal auch weiter.
Genau. Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, weil eigentlich fing ja alles 81 an, als wir als Messdienergruppe erstmal, ich musste meinen Gruppenleiter davon überzeugen, dass wir mal so eine Party machen mit unserer eigenen Musik. Ja. Weil das kam, wir hatten hier einen Jugendraum in unserem Jugendheim. Und da hatten wir einen Laxman-Verstärker, das war ein Röhrenverstärker, der hatte so einen richtig schönen warmen Klang und selbstgebaute Boxen von der Generation vor uns oder sogar noch ja die Generation vor uns, meine älteren Geschwister zum Beispiel. Und wenn da war dreimal die Woche geöffnet, immer von 7 Uhr abends bis um 10 Uhr. Ja. Und derjenige, der den Raum aufmachte, war eine Person, der musste hinterher auch fegen. Nicht wischen, fegen. Der musste die Getränke abrechnen, die er vorher verkauft hat, und musste die Kasse machen und musste das alles beim Hausmeister wieder im Keller bringen. Und musste sich dann auch vom Hausmeister anhören, wenn es zu laut war und zu lange gedauert hat. Und also das musste man alles schon mal aushalten. Aber dann wurde man entlohnt mit eben genau, was heute auch wieder sich rauskristallisiert, mit der Aufmerksamkeit, weil du hast die Musik aufgelegt. Keiner hatte Zugriff auf die Musik. Du durftest mit dem Laxman-Verstärker und diesen wunderbar selbstgebauten Boxen deine Musik spielen. Und da konnte keiner zwischen. Und so ging das eigentlich los, dass dann die Leute, die da Dienst machen, auch das den Dienst gemacht haben oder auch diese Getränke verkauft haben, dieses Abrechnen, dieses Fegen, weil sie dann eben ungestört von 7 bis 10 ihre neue Musik vorstellen konnten. Und das war natürlich toll. Ja. Und früher gab es natürlich schon diese Partys hier bei uns am Niederrhein. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Westfalen aussah, aber
Niedersachsen.
Niedersachsen, richtig. Entschuldigung. aber ich glaube, das ist ein Privileg des ländlichen Raumes, dass wir Platz haben und dass man überall Feuerwehr machen, also Feuer Feuerwerk kam später, ja, aber Feuer machen konnten und man brauchte kaltes Bier und das reichte ja schon, ein bisschen, ja, Musik und so. Und das ist über diesen Weg dann eben, über dieses Jugendtime, und dann haben wir diese Party gemacht und dann kamen immer mehr Leute, die Patti Smith und Led Zeppelin hören wollten, auf diesem alten Reitplatz, weil wir sind ja vor die Tore des Dorfes gezogen. Wir, ja, wussten ja, dass wir erstmal hier rausziehen mussten und mussten, wir haben einen Ort gesucht mit Steckdose und fließendem Wasser und wollten Krach machen.
Ja.
Und das durften wir machen.
Okay.
Und nach ein paar Jahren kamen so viele Leute, dass wir dann überlegt haben, komm, jetzt machen wir ein Festival.
Ja. Und was war so in den ersten Jahren so das Ding, wo ihr sagtet, das war nochmal so ein größerer Schritt für euch, vielleicht auch so vom Booking oder auch von der Organisation her?
Ja, wir kannten ja gar nichts. Also, ja, man kann sich heute keiner vorstellen, dass die größte Herausforderung aus der Perspektive eines, ob Ministrant oder Pop-Enthusiast, wie kann ich das Gelände einzäunen?
Ja.
Weißt du, für uns hier im Dorf. Wie, ja, wie kann ich dieses Gelände einzäunen, dass ich Eintritt nehmen kann für das, was ich mache?
Ja.
Das war eine unglaubliche Größe. Und Bands hat mir natürlich, wir wussten, wir können jetzt nicht Patti Smith anrufen und fragen oder Led Zeppelin, dass die jetzt hier spielen. Wir wussten schon,
ja,
dass wir natürlich erstmal die Regionalität oder auch, ich sag mal, da durchstreifen müssen, um erstmal einen Namen zu kriegen oder, ja, zu haben. Und wir haben das Glück gehabt damals, ich war großer Fan vom Schüttorff-Festival und kannte den, ja, Johannes Wessels. Und Johannes Wessels hat dann damals in seinem Alukoffer, der war eigentlich, hat er zumindest erzählt, er wollte damals Jura studieren, aber eigentlich war der schon richtig in diesem Agentending, der sprach wohl gut Englisch. Und von dem haben wir die Chameleons gebucht, 84. Und das war alles, die Unterschrift für die Chameleons habe ich geleistet im Jofel Cinema in Münster.
Ja.
Damals noch an der Weseler Straße.
Okay.
Historischer Ort, weil da habe ich damals mal auch Pink Floyd in Pompeji gesehen.
Okay,
ja. Und dann, wie Flatsch dann ausgefallen ist, mussten wir eine Ersatzband haben, die kam dann auch von Johannes Wessels und Herne 3.
Ja.
Das waren unsere ersten Bands. Aber für uns war es ja auch ein kollektives Erlebnis. Erstmal wurden da natürlich mehr als diese Messiner Gruppe mit der Live-Musik.
Ja.
Und ich musste erstmal Leute finden, die 500 Mark auf den Tisch legen, weil wir ja Geld brauchten. Die Kommune oder, ich meine, unsere Eltern haben viel ertragen, aber die haben uns jetzt nicht mal eben das Geld für, ja, die Party gegeben. Die meinten schon, oh, gute Idee, aber mach mal selber.
Ja. Ja.
Und ich musste jetzt erstmal so viele Leute bekloppt machen, die dann einen Anteil, sprich eine Aktie kaufen. 500 D-Mark,
ja,
mussten auf Tisch, und dann habe ich denen gesagt, dann seid ihr Veranstalter. Ne? Das heißt aber aufbauen und abbauen.
Ihr müsst also, zahlen heißt, und helfen.
Ihr müsst zahlen, ja, und helfen, und das machen wir dann zusammen. Und im ersten Jahr war das schon wie so ein Abenteuerspielplatz, ging die Idee durchs Dorf, eben das Geld wurde gesammelt und ich habe 48 Leute gefunden, die dann diesen Anteil, ich musste, ja, natürlich dann auch einen Buchhalter haben, der das alles in irgendwelche Papierlisten erstmal damals einträgt. Ja. Der ist jetzt hier Teil von der Partie und der macht mit. Und dann hatten wir das Glück, dass ein Schreiner sagte, pass auf, ich habe hier ein Haus gekauft, das muss abgerissen werden. Ihr könnt den Dachstuhl haben, wenn ihr mir helft, dieses Haus abzureißen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, kein Problem, das machen wir. Und dann haben wir mit dem Dachstuhl, hatten wir schon mal einen Dachstuhl. Und da hat er gesagt, pass auf, die Platten für den Dachstuhl oben drauf, die kriegt er von mir gratis, aber die will ich hinterher wieder haben. Kein Problem. Wir hatten eh guten Kontakt zum örtlichen Bauunternehmer.
Ja.
Weil man muss sich das vorstellen, in so einem Dorf sind die Eltern, geben die gerne Dinge,
ja,
aber nicht unbedingt,
ja,
Geld, weil,
ja,
damit du dir dafür keine Drogen, kein Bier oder was weiß ich kaufst. Und der Bauunternehmer, die haben das schon beobachtet, was wir machen. Also wir hatten dieses Urvertrauen unserer Eltern, was glaube ich auch ein wesentlicher Aspekt war. Die haben aber immer Distanz gehalten. Wir kriegten die Materialien, wir konnten diese Bühne selber bauen. Und ich bin dann damals, habe eine Ausbildung zum Schriftsetzer gemacht und bin in Essen zur Schule gegangen. Und das war gerade noch, ich glaube, mein dritter Berufsschultag, war Regen und da kam ein Typ in die Klasse viel zu spät und hat sich erstmal seine Sachen entledigt und seinen Helm auf die Heizung gelegt und der Lehrer stand dann, guckte sich das alles an und sagte dann nur einfach, hallo, sind wir auch schon da? Und dann hat er gesagt, wie bitte, habe ich nicht verstanden, Sie können froh sein, dass ich überhaupt gekommen bin, gucken Sie mal aus dem Fenster.
Ja.
Und das war Joachim Radecki und der spielt auch eine große Rolle in den ersten Jahren, weil,
okay,
der hat die ersten T-Shirts für uns gemacht, das erste 88, wo der Aufdruck seitenverkehrt war. der hat mir die Telefonnummer dann in der Pause nach dem, ja, Auftritt bei Herrn Sawatzki, habe ich ihn direkt angesprochen und da stellt sich raus, dass er örtlicher Veranstalter in Dienstlagen war.
Okay.
Und wir brauchten damals für unser erstes Festival eine Firma mit Licht,
ja,
und ein Bühnendach brauchten wir und,
ja,
wir brauchten Tonanlagen, wir mussten das alles ein bisschen, das musste ein bisschen üppiger werden. Und der hatte eine Telefonnummer von Dirk Schmidt-Enzmann und dann habe ich den angerufen und Dirk Schmidt-Enzmann hat ungefähr vielleicht so geredet, wie ich jetzt gerade, Punkt und Komma, ohne meine ich. Und der hat dann direkt gesagt, er fängt gerade an und er würde einen Tag der offenen Tür machen, komm doch mal vorbei. Er hat für alles eine Lösung und das geht überhaupt, auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Er ist genau auf der Suche, er möchte jetzt auch eine Bühne bauen und so. Und dann hatte noch keinen Führerschein damals, ist dann ein Freund gefahren am Tag der offenen Tür, ihn besucht und dann stellte sich raus, es sind ein unglaublicher Enthusiast, aber eben auf technischer Seite. Und der hatte damals damit zu kämpfen, dass sein Vater damals ein hohes Tier bei den Metallunternehmen im Ruhrgebiet war, ein Justiziar, und er wollte, dass sein Sohn nach dem Abitur Jura studiert, weil er seinen Posten schon warm gehalten hatte. Und da hat er ihm dann erklärt, und das war kurz vorher, du Papa, das wird nichts, ich werde Veranstaltungstechnik machen, das interessiert mich. Und der war dann auch da, der Vater, und der hat uns eine Gulaschsuppe am Tag der offenen Tür gebracht. Das weiß, da waren die Wogen schon wieder geglättet. Und dieser Schmidt-Enzmann baut bis heute hier seine Bühne.
Okay, alles klar. Abgefahren. Also man merkt viel Enthusiasmus, viel Learning by Doing. Man muss sich alles irgendwie beibringen. Haldern, hier der Ort, dieses Dorf, das sind ungefähr 5000 Leute, die hier wohnen. Das heißt, jeder kennt jeden und jeder kann irgendwie helfen, wenn er gefragt wird. Meistens wahrscheinlich sogar. Was war denn so der Punkt für euch, für dich, wo ihr Künstler, Künstlerinnen gebucht habt, die so ein bisschen next level waren oder wo ihr sehr aufgeregt wart, dass die dann wirklich kommen?
Das sind zwei Antworten. Aufgeregt war ich natürlich schon, als Chameleons kam, aber viel aufgeregter war ich natürlich, als Grobschnitt ein Jahr drauf kam. Weil Grobschnitt war so damals, Solar Music war eine Riesenplatte für uns. Und die kamen wirklich, aber die war natürlich, muss man schon sagen, Grobschnitt war da schon auf dem absteigenden Ast. Ja. 85 war das, ja. Und aber dass die kamen und es hat in Strömen geregnet und die haben uns dann auch gesagt, pass auf, wir bauen gar nicht erst auf, weil die hatten übrigens auch das Licht damals mit.
Okay.
War part of the deal, dass die das Licht mitbringen, weil die hatten ja eine richtige Show und so. Und ja, da ging das dann so her, dass die dann meinten, ey Leute, hier, das ist das Ende der Welt. Die wussten doch gar nicht, wo sie waren. Und jetzt, Leute, da hat, wie viele Karten habt ihr verkauft? Ja. 600? Das macht doch gar keinen Sinn. Denen geben wir das brav, das Geld zurück und das heute weht hier nichts. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass ich gesagt habe, nee, das können wir nicht machen. Ja. Sag mal, dieser Traum ist noch so jung, der kann alles zerstören, wenn er jetzt nicht stattfindet. Okay. Ja. Und das war eigentlich die eine gute Erkenntnis. Und dann haben wir gesagt, wir machen das trotzdem. Und dann, es war verregnet und es war auch kein großartiges Festival, aber es war ein großartiges Festival, dass wir es durchgezogen haben, dass wir dieses Kap Horn umsegelt haben relativ früh. Ja. Und dass eigentlich nie die Frage so großartig diskutiert wurde, weil jeder Einzelne hat ja von den 500 Mark, die muss man sich vorstellen, die lagen da auf dem Tisch und die schmolzen. Ja. Weißt du, da wird nicht mehr. Weißt du, für jemand, der eine Bankausbildung macht, der wusste sofort, das ist komisch. Ne? Ja, das Konzept ist komisch, aber als Gegenwert haben wir halt diese Häuser abgerissen, haben dieses Kap Horn umsegelt und haben festgestellt, dass wir das einfach gerne allein zusammen machen. Dass irgendwie, dass wir so langsam, ohne das richtig deuten zu können, immer mehr Fähigkeit aus dem Ort, junge Fähigkeit, eine Energie und eine Fähigkeit irgendwie dem Ort entzogen und unserem Traum oder unserer Willenskraft entzogen. Und das Ganze kulminierte dann in dieser Veranstaltung, trotz der Widrigkeiten. Und dass wir gemerkt haben, jetzt war vielleicht das Wetter nicht schön, so die Vorstellungskraft ist ja immer, die Erwartung ist immer, wenn du ein Open Air machst, da scheint die Sonne, da trinkst du ein kaltes Bier und da spielt eine ganz tolle Band, ob jetzt energetisch oder wie auch immer, aber das ist alles wunderbar. Und dann laufen natürlich eben für die Frauen die schönen Männer durch Bild und andersrum die oder wie auch immer, da läuft eben was, alles ist gut und die Attraktivität, ich sag mal, überkommt dich. Und da war natürlich nicht der Fall und deswegen war es dann so, dass aber wir gespürt haben, dass wir das doch gerne zusammen machen, dass wir unglaublich viel zu erzählen hatten, weil wir alle irgendwas erlebt haben. Weißt du, da passiert natürlich auch in den so Kleinteiligkeiten. Und dann, ich würde jetzt sagen, für uns war der Schritt Element of Crime 88, wo wir merken, wir werden ernst genommen. Ja. Und war Element ja auch noch ein früher Moment, das muss man sagen. Aber ich war von der Band von vornherein überzeugt, dass die zugesagt haben. Und in dem Jahr hatten auch Jeremy Days zugesagt. Die mussten dann aber wieder absagen. Ich weiß heute noch, als ich einen Brief von Alexander von Oswald kriegte, dem Manager damals, es tut uns leid, wir können diese Show nicht spielen, weil wir einen Fernsehtermin in England haben. Und das war natürlich eine Katastrophe. Da bin ich spazieren gegangen im Wald und habe sogar ein Geweih gefunden. Aber ich war richtig frustriert. Und auf jeden Fall, aber mit Element, da konnte man sagen, da ging's los.
Okay, das war dann für euch auch so in der 80. Wahrnehmung quasi In der Musikbranche wahrscheinlich dann auch so, dass die Leute das dann irgendwie dann auch schon mal so umschimmern.
Ja, so richtig wahrgenommen wurden wir ja auch. Heute würde ich auch sagen, zum Glück konnten wir experimentieren. Wir konnten alle Fehler dieser Welt machen, ohne dass wir heute die ganze Welt unsere Fehler kommentiert.
Ja,
also wir waren auf keinem Radar. Also ich sag mal, Berlin war in Ende 80er, Anfang 90er noch viel weiter weg von Haldern, als es heute schon ist.
Ja.
Und insofern war das sogar, wir waren im Schutze der Provinz konnten wir uns ausprobieren und erstmal unseren Weg finden. Und dann kam die Bands eben, dann haben wir geguckt, was in Nürnberg passierte, dann kamen die Shiny Gnomes, dann kriegten wir auf Ernie Orchard aus England, die wollten wir unbedingt haben, haben wir einen Artikel im Musikexpress damals gelesen und die Platte dann besorgt und dann ging das so langsam los. Aber Geld haben wir da immer noch nicht großartig gemacht. Wir haben mit Fischer Z, wieder über Johannes Wessels.
Ja.
Da haben wir den Vertrag in einer Villa irgendwo in Norddeutschland unterschrieben. Da war ich mit dem Käfer bis nach Norddeutschland gefahren. Und habe dann bei so einem größten wahnsinnigen Veranstalter im Wohnzimmer gestanden mit teuersten Boxen, die ich damals in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und auf einen See geguckt habe, wo ich gedacht habe, das ist der Blick von einem, mir gehört alles.
Wer war das?
Alles meins. Das war damals die Villa von Werner Kuhls.
Okay.
Aber der war selber nicht da. Aber Johannes, wir haben da den Fischer Z unter, in Güster. Genau, das weiß ich noch. Genau.
Okay.
Und die haben dann da haben wir zum ersten Mal mehr als 2000 Karten verkauft.
Alles klar. Wie viel, was für eine Kapazität habt ihr jetzt? Wie viele Karten?
7000.
7000.
Genau. Okay. Aber jetzt nach Corona muss man für jeden Gast kämpfen, genau.
Da kommen wir gleich vielleicht später noch zu. Aber für euch ist es ja aber auch immer schon so gewesen, dass ihr gesagt habt, nee, also viel größer wird es jetzt auch nicht mehr.
Nee, das war relativ früh klar. Wir hatten ja massiven Druck. Es gab in England Agenten, die haben gesagt, Stefan, wir wüssten, wie gerne du Radiohead machen würdest.
Ja.
Und das ist kein Problem, wir machen das. Aber macht ein bisschen größeres Gelände und nehmt ein bisschen mehr Geld. Das ist also nicht mehr viel und das können wir machen.
Okay.
Und ich liebe Radiohead, aber mir war zu dem Zeitpunkt klar, das ist zu spät, das können wir nicht mehr machen. Wir wollen so bleiben, wie wir sind. Und Radiohead ist ja immer noch eine tolle Band, aber dann sind sie eben also auch zu akzeptieren, wenn Bands zu groß für uns sind. Also damals in den 90ern hatten wir ja dieses Angebot von Sting.
Ja.
Und die Leute haben nie kapiert, dass Sting ein toller Musiker ist. Also ich finde ihn auch als Musiker fantastisch, aber er wäre für unser Festival zu dem Zeitpunkt. Weißt du, da haben eben Anfang der 90er schon Geld aufgespielt, die Blue Aeroplanes.
Ja.
Ich glaube, das war auch die Zeit, wo Dave Matthews hier zum ersten Mal gespielt hat, der damals schon 40.000 Karten in den USA verkauft hat. Und auch die Afghan Whigs und die Tokotronic und Blumenfeld hier, Hamburger Schule, darf ich ja gar nicht laut sagen. Und also zu dem Zeitpunkt war klar, dass ein Sting unser eigentlich gewachsenes Konzept, also den Jungwald, den wir dann irgendwie unbewusst großgezogen haben, einfach zerstören würde.
Ach, krass,
er würde ihnen, die Leute würden auf einmal alle Karten kaufen für Sting und würden aber, so wie ich das auch schon mal bei Festivals erlebt habe, einer Hip-Hop-Band den Rücken, also wo Hip-Hop-Fans Rockbands den Rücken zukehren, bewusst, um ihnen zu sagen, ihr seid nicht wir. So.
Okay,
Und bei Sting wäre dann wahrscheinlich nicht so gewesen, also da hätten die Leute dann vielleicht nach Sekt gefragt oder also vom unternehmerischen, ökonomischen Aspekt wäre vielleicht sinnvoll gewesen, aber für das, was das Festival war und eigentlich sein, auf dem Weg, wo das Festival hin wollte, wäre es eben katastrophal gewesen, weil es eben dem Jungwald das Licht genommen hätte.
Ja.
Und wir haben ja irgendwann die Spezialität entwickelt, der wir uns genau für, ich sag mal, das Morgen im Gestern interessiert haben.
Ja.
So diese neuen jungen Pflänzchen und damals wussten wir auch noch nicht, dass man das Vertrauen nennt. Weißt du, dass wir dieses weiße Blatt Papier irgendeinem Künstler in die Hand drücken und sagen, mach mal, ne? Du machst das schon.
Und
dieses Vertrauen jungen Künstlern gegenüber hat sich halt auch rumgesprochen. Und davon leben wir heute, dass viele junge Bands auch so eine gewisse Sehnsucht haben, hier mal zu spielen. Das ist ein Ort geworden.
Ja, das glaube ich, ja.
Und das wäre eben nicht passiert, wenn wir uns dann so Sachen wie Sting hingegeben hätten. Wie gesagt, Sting ist ein großer Künstler, Police eine tolle Band, aber für uns wäre die falsche Entscheidung gewesen.
Das heißt aber...
Immer 7000 war gesetzt, ja, der Ort ist ungefähr so groß. Wir können gute Gastgeber sein. Und ich habe da auch ich habe erlebt, wie Schüttorf 91, 90 war es, glaube ich, mit fast 80.000, 90.000 Besuchern überrannt worden ist. Und das war der Todestag des Festivals, als sie anfingen, in die Vorgärten zu pinkeln und alles platt gemacht haben. Da wollten einfach die Bürger in dem Ort das nicht mehr.
Aber es war nie so, dass mal... Irgendjemand sagt, ey komm, jetzt machen wir es mal so richtig. Jetzt.
Natürlich gab es die Interessen, ja. Aber ich habe versucht, das immer klar zu machen, das ist unser kleines Ding hier. Und ich sag mal, wir haben, das ist auch eine gute Möglichkeit, das Kind in uns wach zu halten.
Okay.
Und ich glaube, wenn wir irgendwann gierig werden, dann werden das irgendwann nur noch, wir kennen die Geschichte vom Wacken. Und dann saßen wir in dem Film, in der Dokumentation, wie diese Dame, die das, diese Dokumentation gemacht hat, mit dem einen...
Über euch, die Dokumentation?
Nee, über Wacken.
Ach so, ja.
Wie der an seinem Motorrad rumschraubte und der früher ja auch einer von den Gründern vom Wacken war. Und die Geschichte erzählt. Und dann kam, ich glaube, Thomas Jensen und sagte, wir können Rammstein kriegen, aber wir müssen jetzt alle Geld auf den Tisch legen. Und sich dann eben die Gruppe teilte von denen, die meinten, pass auf, dann in dem Augenblick kommt doch die Frau rein mit dem kleinen Kind und sagt, ja, da musste er sich entscheiden. Ne? Familie oder Festival, so ungefähr.
Ja.
Und dann sieht man noch dieses, dann wird da dieses Foto eingeblendet, wo man so in Sepia sieht, wie die damals noch Kiste Bier trinken, in dieser Kuhle saßen und eben rumgesponnen haben, wie Wacken weitergeht.
Okay.
Aber da kam der Sprung. Und wenn wir diesen Sprung gehabt hätten, und ich bin heute froh, dass wir den nie hatten, wir hatten das eher andersrum, dass wir gesagt hätten, pass auf, wir können die und die Band kriegen, aber dann muss jeder nochmal eben privat anstatt der 500 Euro 5000 Euro am Tisch legen. Dann wären natürlich von den, dann waren wir schon über 100 Leute zu dem Zeitpunkt, dann hätten ja wahrscheinlich 80% gesagt, ey, dann sind wir raus, wir helfen dann gerne noch ein bisschen und machen hinterher. Aber dann hätten da 20 Leute, würde das Festival gehören.
Ja.
Und dann wäre heute ein anderes Festival, das ist einfach so. Und jetzt ist es immer noch das Festival von den Leuten, die es machen.
Ja.
Es ist keine Einzelperson, gehört nicht Live Nation, nicht Superstruck. Uns kann man, also natürlich kann man uns kaufen, aber eigentlich kann man uns nicht kaufen, weil du musst zu viele Leute fragen, das wäre jedem Hedgefonds zu arbeitsintensiv.
Wie verdient ihr denn jetzt das Geld? Also wenn man bei euch auf die Internetseite guckt, ich habe es im Vorfeld mal so versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Ich habe mir angeguckt, so wie sieht denn so das Plakat aus? Es gibt kaum Werbung zu sehen. Also auf der Internetseite gibt es, glaube ich, gar keine Werbung zu sehen, gar keine Sponsoren. Wie handhabt ihr das denn dann mit den Einnahmen?
Ich sag mal, ich hoffe, das hören unsere Sponsoren jetzt nicht.
Ja.
wir haben schon natürlich Partner, Sponsoren, aber das ist auch so eine tricky Frage. Also, weißt du, wir diskutieren dann so Sachen, Jägermeister wollte damals, hat viel Geld geboten, aber wir wollten keinen Jägermeister, weil Jägermeister eben so süß ist, dass 14-Jährige relativ ungewollt Bauchschmerzen kriegen. Also erst fliegen sie und dann stranden sie.
Ja.
Und ich glaube, das war auch eine Qualität des Festivals, dass eben mittags um 14 Uhr hier die Leute noch nicht betrunken in der Gegend rumlagen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf dem Festival Wein und Bier und sonst nichts, keine harte Alkoholiker.
Ja.
Und deswegen ist das auch mit, und gewisse Sponsoren kommen für uns nicht in Frage.
Ja.
Deswegen ist es wirklich schwierig, die richtigen, deswegen war Diebels damals in den Ende der 90er schon ein Schritt in der Entwicklung, als sie gesagt haben, sie wollen mit der Marke auf Festivals gehen, wir haben ja vorhin kurz drüber geredet.
Ja.
Das hat uns sicherlich dann natürlich so in die Breite getragen in Deutschland, die Leute auf mal gucken, was passiert da in dem Dorf. So, das war eigentlich zum ersten Mal, dass wir von der Landstraße auf die Autobahn fuhren, so was Bekanntheitsgrad anging. Und dann spielten auch, dann hatten wir ja schon die Jahre mit den Afghan Wigs und wer hier alle gespielt hat und wir konnten ein bisschen erzählen, auch Journalisten. Und dann wurde es bekannter und Diebels war einer, der fest an uns geglaubt hat, muss man sagen. Von 98, also 97 ging das so los, 98 bis 2000, ich weiß gar nicht, wie lange die hier Partner waren. Dann wurde Diebels auch verkauft. Und dann wurde da wieder weniger. Und dann sicherlich so eine Marke wie Katjes steht uns sehr nah. Ich sag mal, niederrheinische Marken stehen uns grundsätzlich nah hier, weil wir die Philosophie auch haben, dass wir natürlich vom Niederrhein sind. Und dass wir aus dieser Struktur und aus dieser Kultur des Niederrheins natürlich auch am liebsten schöpfen. Und dann auch diese Eigenart auch Teil des Festivals ist, dieses Feuer machen, dieses Fahrradfahren, diese Sturheit, auch was Programm angeht. Also ich lese ja auch zwischendurch Kommentare, wo die sagen, schon wieder Lonely Deer. Aber da müssen sie nicht dran gewöhnen, wenn wir uns einmal festgebissen haben. Dann wird Lonely Deer so, das ist natürlich, das kennt man von guten Festen. Es gibt immer gewisse Dinge, die machen Menschen einfach auch nicht aus einem strategischen oder kalkulierten Moment heraus, sondern aus einer großen Leidenschaft. Und das wollen wir uns natürlich auch, das wollen wir behalten für uns.
Das heißt aber so einnahmenseitig, die Tickets sind eigentlich
ziemlich entscheidend.
Keine Ahnung, so 80%
ja.
die Einnahmen. und dann Sponsoring.
Genau, Getränke. Und, weil
genau, Stände.
Ja. Stände, also wir haben natürlich im Food-Bereich, wir kochen nicht selber. Wir kochen hinter der Bühne und seitlich der Bühne für unsere Crew, aber wir kochen nicht fürs Publikum. Ja. Da haben wir Food-Stände, aber den Getränkeverkauf machen wir von Anfang an selber. Wir versuchen auch so viele Schnittstellen zum Publikum selber zu machen, weil ich glaube, da transportiert sich die Qualität des Festivals am besten. Ja. Weil die Leute, die es dann aufbauen, dann auch gerne an dem Tag dann da stehen und eben auch froh sind, ich sag mal, den Gast aus Basel begrüßen zu dürfen. Klar. Weil da entsteht eine hohe Emotionalität, da entstehen die Geschichten und auch die Momente an der Theke und die kulminieren dann eben hinterher auch nach dem Festival beim Abbauen. Ja. Also wir erzählen uns dann auch bis im Winter, was man alles erlebt hat.
Ja. Ja. Das heißt, das Festival im letzten Jahr, vielleicht auch in diesem Jahr, wie viele Leute sind zum Festival hier aktiv und das meiste sind ja wahrscheinlich dann Ehrenamtliche hier sogar aus dem Dorf.
Ja, du kannst, diese Art von Festival kannst du nur mit Ehrenamtlichen machen. Ja. So wie du, also ich sehe ja auch in der Kategorie Sportverein, was, ob Schützenverein, Sportverein, also die Strukturen, die dieser Ort hat, die sind extrem wichtig. Davon haben wir ja auch genascht. Also wir sind ja aus den Messdienern entstanden und ich sag mal, natürlich konnten wir die ersten Jahre segeln mit dem Urvertrauen unserer Eltern. Was, da war das so, da hatten wir zum Glück noch kein Handy. Wir haben ja die Vorteile einer noch nicht digitalen Welt gehabt, weil wir noch unbeobachtet durch dieses Unterholz des Dorfes kriechen konnten. Wir konnten es ausprobieren und dann kam natürlich irgendwann der Punkt, wo wir dann schon ein bisschen, dann merkten wir, das ist ja die Situation, die ich vorhin beschreiben wollte, dann hatten wir mit Bob Geldof auf einmal mehr Geld, viel mehr Geld in der Kasse als vorher, weil das ausverkauft war und wir waren ja völlig überrollt. Und dann kam auf einmal die Diskussion, weil wir ja auch so dann immer uns treffen und diskutieren und was machen wir mit dem Geld? Und da gab es auf einmal zig Ideen. Und das war der gefährlichste Punkt in der Geschichte des Festivals, dass wir zu viel Geld hatten. Und dann kam dieser Makrolohnbecher. Und da hatten wir ja diese Geschichte mit Josef Beuys, dass wir eben, wie ich das vorhin schon erzählt habe, dass wir anfingen mit der Beuys-Stiftung auch die ersten Abfallkonzerte in Deutschland. Also für uns jetzt hier mal regional zu entwickeln, weil der Beuys auch Niederrheiner war. Und weil das eine Figur war, die uns nahe stand mit seinen Ideen. Und dann haben wir daraus eben auch dieses Abfallkonzept mit der Beuys-Stiftung entwickelt und das kam dann so Schritt und Schritt für Schritt.
Soll ich mal erklären, wir haben es im Vorgespräch besprochen, das ist quasi, ich glaube, das war in den Anfang der 90er dann auch, ne? So eine Art, ihr habt Mehrwegbecher sozusagen auch
entwickelt. Die Geschichte war die, genau. Wir haben im Prinzip, ich glaube, das war so Anfang 90, haben wir den Tag der offenen Tür für das Beuys-Museum organisiert, weil der Stiftungsleiter ein Freund war. Und daraus resultierend haben wir dann mit der Stiftung 1992 erstmalig hier auf dem Festival ein Abfallkonzept präsentiert, dass wir Einwegmaterialien befandet haben. Und hatten eine 97-prozentige Rückführung und haben Unternehmen gehabt, die das dann vorher natürlich geklärt, waren Unternehmen aus Köln, die all diese Becher und Teller und so zurückgenommen haben und haben die alle granuliert und daraus wurden dann Eierkartons gebaut, mehr oder weniger, wo drauf stand, hier steckt Musik drin, mit einer Grafik von Wilhelm Busch. Und die wurden dann weiterverkauft. Das heißt, der erste Schritt für uns war erstmal, diesen Platz nicht voller Müll zu haben, sondern dass die Leute bewusst eben.
Und das 92, ne?
Das war darüber 92, genau. Und dann daraus, und wie gesagt, war ein Riesenerfolg. Und dann hatten wir ja noch dieses Geld von Geldof 91, was ausverkauft war. Und dann diese Diskussion, die hatten wir 92. Und nachdem das dann erfolgreich war, hat Carsten Schölermann vom Knust in Hamburg mir in Hamburg so einen Becher gezeigt, der unkaputtbar war. Da meinte, hier, guck mal, da kannst du mit dem Trecker drüber fahren. Der geht nicht kaputt, der ist aus Makrolohn. Und das macht eine kleine Firma in Ostwestfalen-Lippe. Holte Stukenbrock hieß er. Ja. Otto Bollmeier. Dann bin ich da hingefahren, habe mir die Becher zeigen lassen. Und dann haben wir mit den Ausgaben, dann haben wir das Geld, was wir zu viel hatten, in diese Becher investiert. Und haben dann 93 zum 10-Jährigen, konnte man dann Tickets kaufen. Früher war das ja noch so, was sie, du hast deine kleinen lokalen Vorverkaufsstellen und dann kriegtest du zu der Konzertkarte diesen Becher. Ja. Und mit dem Spruch drauf, irgendwie genieße die Vorfreude. Ne? Setz dich auf den Balkon und freu dich auf das Festival und trink schon mal ein Bier oder ein Wein oder was auch immer. Und dann haben wir angefangen, eben auch diese Spülelemente, weil wir ja eh viele Leute sind, und diese Spülelemente auf dem Festival aufzubauen. Und dann haben wir diese Becher gespült. Und da seitdem hatten wir nie wieder Einwegprodukte. Und man muss sagen, dass wir ja damals, da stand jetzt nicht irgendeiner vom Umweltamt oder von irgendeiner politischen Fraktion oder wer auch immer vor uns und hat gesagt, ihr müsst das machen, sondern dann ist uns selber auf den Keks gegangen, wie das da aussah. Und wir hatten halt Kontakt zu dieser Beuys-Stiftung und wir haben da gemeinsam drüber nachgedacht, wie können wir dieses Problem, uns ging das auf den Wecker.
Ja,
und
super.
So, und das war eigentlich sehr schön, ja, fand ich auch.
Jetzt nochmal zurück zur Ursprungsfrage, das war super interessant. Wie viele Leute arbeiten auf dem Festival denn?
Wir sind so 450 Leute.
Wahnsinn, ja.
Genau, es gibt während der aktiven Festivalphase, das ist die Phase 2, arbeiten wir mit einer festen Struktur. Das heißt, es gibt Pläne. Nächstes Wochenende zum Beispiel werden die Zeitpläne rausgegeben. Also jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Kriegen dann auch die ganzen Helfer und Anteilseigner kriegen dann diese Zeitpläne. Das sind ja über 176 Leute, die damals weiterführen auf die 500 Mark Anteilseigner sind. Die kriegen die Zeitpläne und können dann nach den Zeitplänen ihre offenen Schichten im Internet belegen, weißt du, ob Becher spülen, ob im Catering helfen, ob Einlassbändchen, Campingbereich, Dorf, Bühnencrew. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wo die Leute sich einbringen können während des aktiven Festivals. Und so können die das dann da reinschreiben. Das klappt natürlich, geht nicht immer ganz glatt, weil dann einige Sachen schon belegt sind und dann müssen die dann hinterher ein bisschen fummeln. Und die kriegen für gewisse Jobs Punkte. Und es wäre schön, wenn die im Verlauf der 3 Tage ein Kontingent an den und den Punkten, das ist ungefähr die Kapazität, das muss jeder mitbringen, damit das Festival verantwortungsvoll und reibungslos abläuft. Und dann hat der eine mal 19 Punkte, das passiert, aber es gibt auch Leute, die haben dann auf mal 30 Punkte. Und das ist noch ein wesentlicher Punkt, den haben wir dann auch relativ früh eingeführt, dass wir am Anfang hatten wir natürlich wie im Dorf, das überall so ist, ich glaube, das ist sogar in ganz Europa so, dass dieses Prinzip der Fleißkärtchen aus der Grundschule, dass dann irgendwie Leute sehr fleißig sind, aber dann auch den Anspruch erheben, auf den Fleiß der anderen zu gucken. Und dann wird darüber den Rest des Jahres geredet. Der war fleißig und der war nicht. Und dann gab es dieses Tribunal, wer war schwimmen sonntags oder wer war aufräumen. Und da wurde mehr über diese Leute geredet. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann haben wir ein ganz neues Prinzip eingeführt. Und das war wirklich noch nie da gewesen. Das Prinzip der Familien. Wir haben aus diesen vielen Leuten 18 Familien gegründet. Die hatten dann die Aufgabe, sich selber einen Namen zu geben, sich selber.
Ja.
Und die wurden so zugeteilt und die wurde nicht so in, das wurde nicht in Klicken, aber auch nicht in Fähigkeit gedacht und auch nicht in Generationen. Da wurden jetzt nicht gewisse Altersgruppen zusammengepackt oder die sowieso schon kennen, sondern 18 Familien wurden so willkürlich zusammengesetzt. Es gab dann ein Oberhaupt und das Prinzip ist, dass wir uns einmal im Monat treffen, über das ganze Jahr gesehen und die letzten 2 Monate zum Festival alle 14 Tage. Um uns zu besprechen. Also nach dem Festival, wenn das Festival gerade vorbei ist, treffen wir uns hier, dann gibt es eine große Excel-Datei, die befüllt wird mit Dingen, die gut waren und die nicht so gut waren. Und natürlich ist es meistens so, habe ich mich dran gewöhnt, dass natürlich erstmal die Dinge, die nicht gut sind, aufgeschrieben werden. Und der Niederrheiner an sich, der schmunzelt und es genießt stumm, dass das, was gut war.
Ja.
Also die Euphorie wohnt hier garantiert nicht.
Ach, okay.
Aber die wohnt hier, sagen wir mal zumindest, sie ist sehr reserviert mit seiner energetischen Freigebung. Und auf jeden Fall, aber das, was nicht gut ist, wird dann in diese Excel-Datei eingetragen und das wird dann abgearbeitet nach dem Festival.
Ja.
Immer wieder in diesen einmal im Monat, es ist immer der letzte Mittwoch im Monat, treffen wir uns hier unten in der Bar. Und die Familien haben die Möglichkeit, sie können grillen, sie können sich vorbesprechen, sie können sich, die können das ganze Jahr irgendwie sich oft oder auch gar nicht treffen, wie sie wollen. Aber wichtig ist eben, dass all diese Dinge, wenn einer zum Beispiel nicht seine Punkte voll hat, oder weil es gibt immer individuelle Gründe, und die hat er nur zu verantworten in der Familie. Der muss mit den Leuten reden.
Okay, ja.
Und die Familien haben auch nicht, es gibt auch nicht die Familie der Bühnenaufbauer oder die Familie, weil das war das größte Problem, den Leuten zu erklären, dass sie kein Spezialkommando sind. Sie sind jetzt nicht die speziell ausgebildeten Zapfer oder so, sondern die Fähigkeit in diesen Familien, das sind wild gruppierte Gruppen, das finde ich eigentlich auch ganz schön, die haben nur 2 Dinge. Die Kommunikation muss fließen, also was mittwochs passiert, muss in diesen Familien kommuniziert werden oder sollte. Und es gibt einen Austausch, wenn Dinge nicht gut laufen oder nicht, dass sie dann eben das auch ja. in den Familien besprechen und dann hinterher landet das eben an dem Mittwochabend auf dem Tisch. Und das ist eigentlich ein reiner das Vertrauen und Kommunikationsfluss, damit ja. dieser Apparat nicht zu groß wird.
Das ist eine richtige gemeinschaftsbildende Dorf. Geschichte dann.
Genau, und auch so ein bisschen gewachsen aus diesem Prinzip, Dörfer werden beherrscht von diesem Fleißprinzip.
Ja.
Und daraus ist ein richtiges Schauspiel geworden. Ich weiß jetzt, wenn der ein oder andere aus Haldern das jetzt hört, der bricht zusammen. Aber man muss einfach sagen, und jetzt hat ja auch, diese Idee ist ja auch jetzt vermarktbar geworden. Es gibt ja eine Marke für diesen Fleiß, Strauß. Die Leute tragen, alle tragen jetzt diese Arbeitskleidung, weil es irgendwie nie ruhen, nur tun, das war sein Leben. Also dieses, der Fleiß, Anhängerkupplung, Anhänger, die am Wochenende laufen, dann alle haben so eine Latzhose an und mal ganz kurz eben, ich habe komm mal, ich muss nach Hause und was. Ich habe ja auch mal erzählt und das finde ich auch ganz passend für die Dörfer, was ich für mich so gelernt habe. Du kannst in jedem Dorf in Deutschland, bin ich fest von überzeugt, ob im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen eine Santa Maria bauen. Aber wenn die fertig ist und die sind alle seetauglich, alle. Du kannst mit denen dreimal die Welt umrunden. Ja. Aber einen Kapitän zu finden, der jetzt sagt, lass mal los, jetzt hier ja. kommen wir ungewohnte Welten entdecken. Da gucken die auf die Uhr und sagen, hör mal du, das würde ich liebend gerne machen, aber ich habe versprochen, ich bin zum Mittagessen zu Hause. Und das ist eben das Schwierige. Ja. Und aus diesem Prinzip haben wir irgendwann erkannt, die Leute mit den Fliegen im Gesicht, die kriegst du nur, wenn du originell bist, ja. wenn du, ich sag mal, dem Fremden lernst zu vertrauen, dass da Potenziale sind und mit Gastfreundschaft. Ja. Und das ist im Prinzip die Kreation. Wir haben hier keine Diamanten, wir haben kein Erdöl, sondern wir haben festgestellt, dass uns, wenn wir einmal im Jahr das Festival machen und diese sogenannten fremden, musikbegeisterten Menschen in unseren Ort kommen, ja. Dass uns das gut tut.
Ja.
Und da kommen viele Leute.
Jetzt lass mal auf die andere Seite gucken, auf den Wirtschaftsfaktor, auf die Stadtverwaltung. Was sagen die denn dazu? Das ist ja im Grunde genommen eigentlich der Traum einer jeden Marke, sage ich mal, wenn man auch eine Stadt vielleicht als Marke nimmt. Haldern, das Wort ist mit drin, es kommen viele Menschen hier hin, ihr seid weiterhin bekannt. Was für ein Wirtschaftsfaktor ist das Festival für die Stadt hier, für Haldern?
Ja, der ist eben, das ist das Gleiche, als wenn du jetzt ein Grundwasser interviewen würdest. Du siehst es ganz oft nicht,
ja.
aber es passiert. Wir sind da, ja. aber wir sind nicht offensichtlich.
Naja, und also.
Ja, nein, aber so offensichtlich für die Leute im Naheliegenden.
Ja.
Also ich sag mal, der jetzige Bürgermeister ist der erste seit langem, der wirklich versteht, was wir meinen und dass wir vielleicht nicht viel Geld auf dem Konto haben. Wir sind jetzt keine Wirtschaftskraft geworden, wie viele andere Festivals natürlich. Sind das ja auch bewusst nicht geworden. Aber wir haben halt ein völlig intaktes und sehr gepflegtes Wurzelsystem. Ja. Also wir berühren den Ort, die Menschen, also es ist wirklich sehr vertraut durch Menschen und Beziehungen. Es ist ein Beziehungsgeflecht. Und das fangen die Leute gerade an, jetzt nach über 40 Jahren an zu verstehen. Auch in der Politik. Ja. Das hat aber lange gedauert. Weil die Offensichtlichkeit Wahnsinn, ne? ist die sprudelnde Quelle, nimmt jeder wahr. Aber das aktive Grundwasser, das immer da ist, das nimmt keiner wahr. Das nehmen die Leute erst dann wahr, wenn es auf einmal nicht mehr da ist. Wenn du buddelst und dann der Erste auf Englisch dir sagt, hello, you are in Melbourne. Du weißt, was ich meine. Ja, du sagst dann durch den Erdbeben gebuddelt, aber diese Selbstverständlichkeit ist auch immer ein Thema und auch diese Erwartung von Erfolg. Erwartung von Erfolg ist bei den Menschen viel Geld, große tolle Autos, ja. viel Urlaub, tolle Sachen, hübsche Menschen, Heidi Klum, all das sind mittlerweile Ikonen von Erfolg und das ist eben das, deswegen fahre ich auch immer gerne zu Kilby, das ist ein Festival in der Schweiz, da geht es eben genau, da wird der Widerspruch von Erfolg eben.
Aber es ist ja eigentlich schon so, jetzt haben wir gerade über Sponsoren gesprochen, wir haben über die städtische Beteiligung gesprochen, da müsstest du mir noch sagen, inwieweit es auch Fördergelder für sowas gibt, aber es ist ja gleichzeitig auch so, Kultur ist ja für einen Ort von immenser Wichtigkeit, denn da, also generell für jeden, aber auch gerade für die Unternehmen drumherum, denn wenn nichts ist, drumherum, will ja auch keiner bei den Unternehmen arbeiten.
Und das ist genau der Punkt. Und das fangen die jetzt gerade an zu verstehen. Aber dieser Pragmatismus ist früher nicht da gewesen.
Ja.
Aber wenn du jetzt diese Nervosität von jungen Menschen noch offensichtlicher spürst als früher, ja. du kennst ja, junge Leute wollen, die sind ja heute mit einem Bein in New York, mit dem anderen in Barcelona. Und wenn du aber hier eine Ruhe schaffst und sagst, okay, das kann eine Alternative sein, dann beruhigt das natürlich. Und ich sag mal, wir haben hier viele junge Menschen im Ort, und auch in der Region, die sich natürlich nicht nur auf das Festival, auch mittlerweile auf die Bar weil die Bar lebt ja auch von dem Erfolg des Festivals. Das heißt, wir haben von Januar bis Dezember hier echt interessante Konzerte von Künstlern, die, ich sage mal, zwischen Paris und Berlin fahren. Und wenn du mit dem Sprinter die Strecke machen musst, weil die ja gerne von Medienstadt zu Medienstadt, wenn die ganz jung sind, hecheln, ist Haldern mittlerweile eine willkommene Adresse, weil hier können sie umsonst wohnen, hier kriegen sie ein gutes Essen und ein kleines Publikum und bezahlen mit dem, was sie können, machen Musik. Ja. Und wir haben keine Erwartungen. Die Leute lieben das eben. Und das Konzept vor 15 Jahren mit der Poppa wurde belächelt, als ich gesagt habe, wir sind zwar im Nirgendwo, aber wir liegen zwischen Paris und Berlin und wir liegen zwischen Zürich und Kopenhagen. Und das ist eingetreten. Deswegen haben hier Orville Peck, Sam Fender und Beer Stan und wer alle eben auch in der Bar gespielt oder George Ezra und wie sie alle heißen, weil sie eben damals noch gänzlich unbekannt waren. Und das sorgt dafür, dass wir natürlich auch, ich sag mal, hier findet Leben statt und die Welt kommt uns besuchen. So wie, ich sag mal, auch Michael Eavis damals erzählt hat, er wollte die Welt sehen, musste dann aber zurück auf den Bauernhof, weil sein Vater gestorben ist. Und dann hat er dieses Glastonbury gegründet und jetzt kommt die Welt zu ihm.
Ja.
Im Großen. Ja. Aber wir sind natürlich große Glastonbury-Fans, klar.
Wahnsinn. Wann wurde, du hast eben gerade gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, du warst eigentlich im Druckgewerbe. Wann hast du da dann quasi auch mal drin gearbeitet oder wurde quasi dieses ganze Musik-Mediending, wurde das dein Beruf?
Nee, ich glaube, die wichtigste Ausbildung war, ich war der jüngste von 9 Kindern. Und ich bin hier gegenüber von dem Haus aufgewachsen und ich habe natürlich Musik früh gehört. Ich habe Fußball gespielt und die Beatles gehört mit 11, 12 Jahren und habe diese Musik früh gehört durch meine älteren Geschwister. Und das war natürlich erstmal schon mal super. Und dann habe ich mich immer mit diesen Partys beschäftigt. Ich habe damals bei meinem Bruder das Licht gemacht und habe darüber nachgedacht, wie kann ich diese 747 Scheinwerfer von Genesis, von dem Seconds Out Album mit Autoscheinwerfern nachbauen und Märklin-Trafo und so. Obwohl ich technisch nie so geschickt war, da brauchte ich immer Hilfe. Und da wusste ich, diese Hilfe kriege ich nur, wenn ich freundlich bin. Und das hat mich und da habe ich gemerkt, mit Freundlichkeit kann man relativ weit kommen, auch wenn der Portemonnaie nicht richtig fett ist. Aber und das ist auch im Prinzip des Festivals. Und in den ersten Jahren wusste ich noch gar nicht so richtig, was ich machen sollte, weil ich aber immer zu tun hatte mit dem Festival. Und dann habe ich hier in Rees eine Ausbildung zum Schriftsetzer gemacht. Und ich habe wirklich noch Bleisatz gelernt. Ich war der Letzte bei mir in der Klasse, der diese Buchstaben in dieser Kiste aufsammeln musste und hinterher wieder verteilen. Und dann habe ich nach der Prüfung ein Fahrabitur gemacht für Gestaltung, meinen Zivildienst in Münster. Das waren die ganzen 20 Monate, wo ich dieses Dorf verlassen habe. Und dann bin ich wieder zurück, hatte aber eine Zivilienstelle in Münster, die war super, weil die mir den Freiraum gelassen haben. Da konnte ich schon schreiben für Magazine und konnte die ganzen Drucksachen abwickeln, weil ich diese Bildung hatte, also Vorbildung. Ja. Und dann haben die mir den Raum gelassen, weiter das Festival vorzubereiten. Das war so die Zeit 88, 89. Ja. Und danach habe ich dann nochmal mehr oder weniger mich mit Lithografie und eine Ausbildung zum Scanner-Operator gemacht. Mhm. Also, und dann auch wegen den Plakaten. Ich habe dann eine Werbeagentur gegründet.
Okay,
mit einem meinem damaligen Meister in Bocholt.
Ja.
Und die habe ich halt noch heute, die Werbeagentur. Und das ist natürlich schon auch ganz gut, um zu wissen, wie man Dinge ausdrückt, obwohl ich mittlerweile nur noch die Plakate mache und die Mottos und die Texte. Mittlerweile hier Mike aus Berlin und wir haben hier so ein Team, eben durch die Freundlichkeit sind auch Leute ins Dorf gespült worden, die hier mehr oder weniger jetzt zum Basisteam über das ganze Jahr gehören, was sich dann eben zum Festival anschwillt. Ja.
Jetzt gibt es aber nicht nur das Haldern Pop Festival, du hast es eben ja, oder es fällt immer wieder, ne? Es gibt die Bar, also im Grunde genommen Gastronomie macht ihr mit. Und es gibt aber zusätzlich noch ein Plattenlabel und letztendlich hier auch einen Raum, wo ein Plattenladen drin ist. Wie hat sich das alles so nach und nach entwickelt? Warum brauchst du zum Beispiel dann ein Label?
Das Label ist damals entstanden, weil wir einen super Live-Mitschnitt hatten von An der Bühne vom Festival. Das war eine Band aus Dänemark und die kannte in Deutschland keiner. Und die waren auf der Suche nach, das war 2003, 2004, und die waren auf der Suche nach einem Label. Und ich hatte eigentlich immer die Idee, auch mal ein Label zu machen. Also ich wollte eigentlich so ein Hafen sein, so ein bisschen anachronistisch, aus der Zeit gefallen. Dinge, die, ich sag mal, aus dem ökonomischen Windkanal, ja, die da so rausfliegen, aufsammeln und wieder zusammenbauen. Und deswegen hat man mir natürlich auch mal eine ziemliche Naivität vorgeworfen, weil ich schon auch ein funktionierendes Unternehmen wollte. Das war jetzt nicht, ich wollte kein Museum. Also ich möchte auch ungerne immer im Gestern fahren, auch wenn der Eindruck manchmal entscheidet, das ist überhaupt gar nicht mein Ansatz. Ich glaube, dass aber viele Fragen, ich sag mal, also sich im Gestern, ich sag mal, der Mut formiert, ins Morgen zu treten. Ja. Und dass die Gegenwart auch immer der entscheidende Moment ist. Und aus diesem ist dann eben dieser Plattenladen ist entstanden, weil Freunde aus Wesel, da wo ich früher noch meine Platten, diese Kultur, Platten zu kaufen, ja, in den Laden zu gehen, ja, dieses Vinyl zu riechen, mit dem Typen hinter der Theke, habt ihr schon die neue von Dings und habt ihr die, ja, und die Portugal-Pressungen, die immer ein bisschen billiger waren und so. Und das war ja ein eigener Kosmos und das roch und das fühlte sich so an, das war ja toll. Und der Markus, der unten im Plattenladen federführend betreibt, der kommt eben aus dieser, der hat lange im Plattenladen damals in seiner Jugend gearbeitet und das sind halt auch Hallam-Pop-Freunde und die haben gesagt, dann lass uns unten diesen Raum nutzen, mal einen Plattenladen. Ja. Und wir wissen, dass wir die meisten Platten in dem Plattenladen an Bands verkaufen. Ach, also Bilderbuch haben uns damals hier so viel Platten abgekauft. Die mussten immer wieder ihre Karte rüber zur Bank, weil wir damals noch keinen, nicht mit Karte bezahlen konntest. Aber dieser Plattenladen ist natürlich schon so ein bisschen anachronistisch, aber so ein kleiner, organisch gewachsener Kosmos. Und das Label hat uns in der Pandemie ganz gut getan, weil wir da doch ein Einkommen hatten, weil wir Giant Rooks damals die ersten Sachen gemacht haben. Ja. Fitzsimmons und das fiel uns dann eben positiv wieder auf die Füße. Das war ganz gut. Dann ab und zu haben wir aber auch so Phasen, wo man merkt, da haben wir uns ein bisschen, da machen wir jetzt gerade nicht so viel. Ja, ja. Dann intensivierte sich wieder Soundtracks of Our Lives. Das war natürlich eine leidenschaftliche Geschichte von der Warner zu uns, weil wir auch ganz oft mit den Leuten, mit denen wir machen, auch befreundet sind.
Ja. Das heißt aber im Grunde genommen, Label, das ist ein bisschen daraus entstanden, aber auch gerade beim Booking, das ist halt immer, also man merkt ja die Leidenschaft für diese Musik an und eigentlich ist es dann ja so ein bisschen auch ein logischer Schritt, wenn man sagt, man ist total überzeugt von diesen Artists, sagen, hey, das wollen wir auch rausbringen, das wird ja groß.
Genau, und wird natürlich nicht alles groß. Nee, aber du stellst auch irgendwann fest, dass das auch gar nicht so entscheidend ist. Und also es ist
wirtschaftlich schon, ne?
Ja, nee, wirtschaftlich entscheidend, ja gut, aber das ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Messlatte? Ja. Ne? Also ich sag mal, ein gutes Springpferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Und das springt natürlich so hoch, wie es muss, wie du deinen eigenen Erfolg taxierst. Ja. Ich habe viel über Erwartungshaltung gedacht. Es wird immer viel philosophiert, wenn Leute am Tisch sitzen, ja, nee, das Publikum möchte das Publikum möchte jenes. Wie gesagt, ey, stopp. In Wirklichkeit, wenn ihr das sagt, was ihr da gerade sagt, wir reden über die Corona-Edition 21, nee, Leute, wir können kein Hallam-Pop-Festival machen ohne die große Bühne auf dem Reitplatz. Ja. Wie gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass wir ein Festival machen ohne die große Bühne auf dem Reitplatz. Aber im Prinzip ist es deine eigene Erwartung. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wir machen das so lange, ich glaube, dass wir ein gutes Festival können, was völlig anders aussieht als die klassischen Festivals. Die Leute wollen doch eigentlich nur spüren, dass wir uns was einfallen lassen. Die Leute wollen kommen und wir haben ja 21 eine Corona-Version gemacht, wo wir draufgezahlt haben, aber wir wollten eben dieses Publikum zurück, wir wollten den Kontakt nicht abreißen lassen. Ja. Und insofern finde ich das extrem wichtig, eben auch das Prinzip zu kochen mit dem, was da ist, zu erlernen und eben auch den Erfolg, auch die Ökonomie ist wichtig, absolut, weil ich rede auch mit meinem Finanzmann wirklich alle zwei Tage darüber und gerade jetzt ist es schwierig, wir müssen 24 wuppen, wir haben beste Programm ever, sage ich jedes Jahr natürlich und die Leute regen sich auf, aber kann ich gut mit umgehen. Ja. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir dieses Jahr ist ein enorm wichtiges Jahr, dass wir das schaffen. Aber es muss halt funktionieren. Ja. Wir dürfen nicht untergehen. Ja. Aber wir sind nicht, wir spekulieren nicht auf einen wahnsinnigen Reichtum. Wir wollen nur weiter existieren, weil wir spüren, unsere Rendite ist die Lebensqualität des Ortes, ist die Lebensqualität mittlerweile unserer Kinder, wie sie sich auch in diesem Festival wiederfinden. Ja. Und weil ich eben immer mehr merke, wie viele Musiker eine unglaubliche Sympathie mit dieser Art und Weise empfinden. Also wir haben Susan O'Neill jetzt für 3 Tage aus Irland hier gehabt. Also man merkt, sie lieben diese Idee und sie wollen auch, dass diese Orte überleben.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist natürlich schon auch eine Rendite, die in die Breite geht, und dass wir diese Bar haben und dass wir hier Fußball gucken können und dass wir hier einen guten Kaffee haben und dass wir uns hier über den Weg laufen, dass wir uns hier auch wunderbar streiten können. Das ist ja ein toxischer Ort. Ist ja nicht so, dass hier Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also, dass die Dinge ja so weitergehen.
Ja. Ja, aber Wahnsinn, das ist nur gut, dass du sagst, Thema zukunftsfähig. Wie macht man Haldern Pop zukunftsfähig in einer Zeit, wo sich ja so beide Extreme abwechseln? Jetzt ging gerade aus diversen Gründen die Meldungen raus, in Niederlanden 60 Festivals abgesagt, wenn ich das so richtig gedeutet hat das zum Teil auch politische Gründe durch Gesetzgebung in UK. Erwartet man bis zu 100 abgesagte Festivals. Da sind hauptsächlich, glaube ich, ökonomische Gründe. Zweiter Grund auch Wetter. Gleichzeitig liest man jetzt Hurricane oder Southside, Vorverkaufsrekord. Wie findet ihr euch da so wieder? Wie macht ihr Haldern Pop zukunftsfähig?
Also zukunftsfähig, das Wichtigste ist natürlich, dass wir erstmal dieses Jahr überstehen. Ja. Um zukunftsfähig zu bleiben, würde ich schon sagen, die Idee, wie wir ein Festival auch immer wieder verändern jedes Jahr. Und wir haben ja immer noch eine Lust, dieses Festival zu machen, weil es ja einfach auch Menschen an einen Ort bringt und gewisse Musik. Das hat sich verändert. Und wir sind nicht mehr so viele, wie vielleicht jetzt vor ein paar Jahren waren, vor 15 oder 10.
Ja.
Und da muss man natürlich dementsprechend, wir haben bereits gezeigt, mit der Corona-Version 21 flexibel zu sein. Ich denke, dass wir gewisse Dinge 2025 anders denken müssen.
Ja.
Aber dass wir
in welchen Bereichen?
In der Größe, in der Kapazität. Also dass wir sagen, nicht mehr dass wir jetzt vielleicht sogar, wir hatten eine ganz lange Zeit, wo wir hätten das Doppelte als 7.000 Karten verkaufen können. Wir froh sind, dass wir das nicht gemacht haben, weil jetzt ist es gerade schon schwierig genug, diese 7.000 Karten. Wir müssen ein Feuer legen, wir müssen Leute noch intensiver, wir müssen selber aus dieser Selbstverständlichkeit des stetigen Ausverkaufs wieder rausfinden. Ich habe gestern Flyer verteilt, habe dann aber auch gemerkt bei dem National Publikum, dass viele Leute wollen diese Flyer nicht. Ja. Aber nicht, weil sie die Scheiße, die haben gar nicht drauf geguckt, die wollten keinen Dreck machen. Also was wir leben. Also Flyer heißt Müll das waren ja jetzt keine Flyer in dem Sinne, waren Postkarten, die sie dann sogar nachher hätten verschicken können, und da waren auch wahnsinnig viel, also schöner Karton und so. Aber man muss einfach auch realisieren, man muss schon überlegen, wie ich jetzt in die Zukunft trete. Aber auf der anderen Seite, das, was in der Gesellschaft passiert, auch dass die Generationen gerade übereinander herfallen, dass die Jungen uns die Vorwürfe machen, wir hätten den Klimawandel nicht bekämpft, die ganzen Autobahnen, die nicht repariert worden sind und die Züge, die nicht funktionieren, das ist alles die Probleme der Vorgängergenerationen sind, für die wir jetzt gerade natürlich auch schwer in die Kritik geraten. Das Gleiche spüren wir auch beim Festival. Dass Junge, dass meine Tochter mir ständig aus München schreibt, boah, Papa, ihr müsst mehr auf Instagram machen, ihr müsst mehr auf Instagram machen. Und wie ist ja so, dass wir hier wirklich regelmäßig auch diskutieren darüber. Nur irgendwann denke ich, natürlich bin ich vielleicht für den einen oder anderen repräsentativ der alte weiße Mann. Aber manchmal bin ich das auch ganz gerne, weil ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Abstand gewinnen, dass wir nicht in diesen Strudel von Aktionismus geraten, wo alle noch mehr Content schaffen und dieser Content, an dem wir dann irgendwann auch informativ ertrinken. Und die Frage ist wirklich, wann habe ich was zu sagen und wann nicht? Mhm. Und manchmal muss man sich auch zurücknehmen und deswegen auch diese Postkarten. Ich habe den Leuten auch gesagt, wir müssen wieder Postkarten verschicken, wir müssen Plakate aufhängen, wir müssen manchmal wieder gewisse Analoge, das ist ja kein Rückweg in die Steinzeit, aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir manchmal eben nicht so viele sind mit dieser tiefgehenden Begeisterung für die Musik und dass man daraus aber keinen Vorwurf erwachsen lassen kann. Also wir sollten nicht mit der Haltung im Netz auftreten, wenn man sagt, ja eigentlich alle doof, wir sind das beste Festival der Welt. Totaler Unsinn. Wir sind jetzt gerade eben nicht so gefragt und damit müssen wir umgehen. Aber unsere Attraktivität verlieren wir in dem Augenblick, wo wir glauben, das zu machen oder zu kopieren, was erfolgreiche Festivals heute ausmacht. Weil im Kern ist das natürlich auch eine ganz andere Musik, die wir nie waren. Und das wollen wir, diese Musik, diese Leidenschaft und diese Musik, die wir immer geliebt haben von der ersten Party an, die muss natürlich auch wie ein roter Faden in unserer Idee weiterleben. Und dafür müssen wir aber dann erstmal uns zurückziehen, ein bisschen kleiner werden, vielleicht wieder mit Holzkohle grillen und vielleicht mehr Würstchen als Steaks. Und da muss man dann gucken oder vielleicht auch mal einfach nur ein Maiskolben. Du weißt, welche Sachen, ich könnte jetzt hier 10 Sachen aufzählen und würde 11-mal was Falsches sagen. Man muss da auch eine gewisse Vorsicht walten lassen. Aber sicherlich können wir andersrum. Ist ja auch gut, dass meine Tochter anruft, weil sie interessiert sich dafür. Und sicherlich müssen wir, um ein junges Publikum zu kriegen, auch den einen oder anderen eine gewisse Attraktivität in alle Richtungen haben. Aber ich will hier nochmal ganz klar sagen, die Menschen, die mit dem Festival nach 41 Jahren groß oder alt oder klein oder dick geworden sind, scheißegal. Die sind immer herzlich willkommen. Die schicke ich nicht weg, weil der Zeitgeist meint, jetzt sind die Jüngeren dran. Ja. Und dann kann ich natürlich Kosten sparen, indem ich die Instrumente zu Hause lasse und ich den sogenannten Stick hier mit der Fitz, meinetwegen, politisch korrekt, mit der Fitz zur großen Bühne bringen. Weißt du? Und das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen schon, dass es gibt, ich habe letzte Woche einen wunderbaren YouTube-Dings gesehen von einem Amerikaner, der erklärt, wie John Bonham Schlagzeug spielt und wie man heute John Bonham Schlagzeug aber auch programmieren kann, ohne dass er es spielt. Und wenn man sich beide Aufnahmen anhört, dann merkt man, wie einfach dieser Shuffle von Bonham schwingt. Und das ist eine unglaubliche, das ist schon ein Unterschied, den man vielleicht in dieser schnelllebigen Welt nicht mehr wahrnimmt. Aber dieser Schwung ist wichtig, so wie die Bläser, die wir, was sind diese Bläser eben, dieses Tiefschneefahren bei einem guten Konzert sind.
Okay. Ja. Man merkt, die Begeisterung für Musik schwingt komplett immer mit bei dir. Das ist total schön zu hören und zu sehen ja auch. Jetzt wäre doch nochmal die Frage, du hast gerade gesagt, es möchten super viele Bands bei euch spielen. Aber wie spielt man denn jetzt bei euch? Also wie kann man dich begeistern oder wie kann man dich vor allen Dingen erreichen mit der Musik?
Ja, das ist, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Also man, das ist, also sagen wir mal so, das ist ja so.
Das, also machst du das Booking alleine?
Das Booking mache ich eigentlich alleine, ja. Aber das ist natürlich, die Wahrheit ist natürlich, dass wir hier mit Menschen leben und dass wir reden. Also, und dass ich natürlich nicht taub bin und dass ich auch nicht glaube, dass ich der Einzige bin, der das kann oder wie auch immer. Ja. Ich glaube aber, dass gewisse Kriterien wichtig sind. Und zum Beispiel gibt es natürlich dann Höllendiskussionen, ich werde das nicht vergessen, zum 40-Jährigen, die Entwicklung, wie so ein Festival entsteht, ist, du musst dir vorstellen, das Festival findet gerade statt, also 39. Und dem entnimmst du, wie ein guter Bäcker, den Sauerteig für das neue Festival. Yeah. Das neue Festival entsteht immer im Alten. Das ist ein Prozess, an den ich immer geglaubt habe. Und dann haben wir ja hier so eine Tradition, das wird es in allen Dörfern wahrscheinlich oder Kleinstädten geben, wo sich Leute, die mal weggezogen sind von diesen Orten, weil sie irgendwo studiert haben oder weil das, was sie sich beruflich in ihrem Leben vorstellen konnten, sich nicht in dem Dorf realisiert, weil das Dorf zu klein geworden ist, aus welchen Gründen auch immer, kommen aber trotzdem Vater Mutter noch besuchen. Weihnachten ist man dann da. Und dann gibt es den 23. Da trifft sich alles hier auf dem Markt.
So,
da die Bar ist rappelvoll. Und da war eben im Dezember 22 konnten wir zum ersten Mal wieder nach Corona hier eine richtige Party machen. Und da kommen wirklich 700, 800 Leute aus den Nachbardörfern und so. Ja. Und da ist mir aufgefallen, was die alle und gerade meine Kinder auch alle mega Spaß haben. Wo ich mich dann da ziehe, mich dann bewusst auch irgendwann zurück. Da sehe dann aber hinterher natürlich Videoschnipsel und was weiß ich. Dann morgens um 5 Uhr Another Love singen. Also ganz plötzlich, okay. Dann gibt es natürlich, ist das noch korrekt? Ist das nicht kitschig? Das will doch keiner mehr hören. Das hören doch die anderen.
Ja.
Wir doch nicht. Und das war immer so ein Punkt, der mich auch immer total genervt hat. Wie, das sind die anderen. Also ich will mich nicht mit Musik uniformieren. Ja. Oder will sagen, da wo ich bin, ist vorne. Also so ein Jazz-Prinzip. Ich will eigentlich begeistern. Das ist immer so gewesen. Ja. Und ich habe diese, und das 40. war für mich ganz wichtig, für die jungen Leute und vor allen Dingen auch für die Leute, die dieses Festival tragen, für die Helfer und Aktionäre. Und deswegen war für mich Tom O'Dell gesetzt. Und da kam meine Tochter irgendwann an, sie hat ein Interview im Guardian gefunden, wo Tom O'Dell gesagt hat, was 2013, als er zum ersten Mal in Halle gespielt hat, für ihn denn im Dezember 2013 in seiner jungen Karriere der größte Moment. Denn da hat er gesagt, er hätte am kleinen Festival am Niederrhein gespielt. Und das wäre für ihn Tiny Glastonbury gewesen. Und da hätten so viele gute Bands gespielt. Und er hätte auf der Hauptbühne, und dieses Erlebnis wäre für ihn das größte gewesen. Dann haben wir ihm den Artikel zugeschickt und haben gesagt, wir haben das und das Geld mit dem Agenten gesprochen. Und dann hat er gesagt, komm, Agent und Manager, machen wir. Gar nicht über das Geld verhandelt, war fantastisch. Weil sie konnten dann den Tag drauf nach Chicago fliegen, weil sie Lollapalooza gespielt haben in Chicago. Ja. Und das passte alles. Und das war natürlich super. Und dann hat er hier gespielt und das war ein göttliches Konzert. Aber um dir zu erzählen, dass eben, weißt du, ich mochte noch nie die Idee, den Prozess so zu verkomplizieren, zu kodieren, dass die Leute sagen, boah, da ist ja wirklich die Elite, da spielt ja nur, spielt das alle. Darum geht's nicht. Also die Begeisterung, weil die Eingangsfrage war ja die, wie kann man uns begeistern? Ja. Ich glaube, mit einer gewissen Leidenschaft, wir haben ja schon einen Schlagersänger gehabt, weil wir eine Beziehung zu dem hatten, weil wir in Kalter noch ein Festival machen und der betreibt da mit seinem Freund eine kleine italienische Bar und der singt für sein Leben gerne Udo Jürgens. Und ich wollte gerne, dass er das auch mal hier macht, weil ich gerne auch wissen wollte, wie die Leute auf diese Stimmung zum richtigen Zeitpunkt Zeitpunkt am richtigen Ort reagieren. Ob die alle in den Rückspiegel der Coolheit gucken und sagen, darf ich jetzt tanzen? Darf ich das gut finden?
Ja.
Oder entführt mich der Moment?
Ja.
Und das ist natürlich...
Wie war's denn?
Der Moment hat gewonnen.
Ja.
Die Leute haben es gefeiert. Er hat dann nochmal im Niederrhein-Zelt gespielt und es war einfach, und dazwischendurch haben dann, und die Leute waren ansteckend und das war eben kein Statement, das war eine große Freude.
Ja.
Genau, eine Herzlichkeit. Und dann ist aber klar, dass du das nicht nächstes Jahr sofort normal machst.
Ja, ja.
Weil dann kommen natürlich die anderen Produkte, boah, da war das so gut, da müssen wir jetzt jedes Jahr machen.
Aber wie entdeckst du die Leute? Also wie kommst du auf diese Ideen? Also gerade wenn du sagst, jetzt in Anführungsstrichen, stelle ich mir einfach vor, die Elite nämlich zu buchen, weil da stehen ja überall die Namen in irgendwelchen Listen. Aber wie entdeckst du diese neuen Acts?
Ja, erstmal diese Listen ignorieren.
Also ja,
ich bin kein Freund davon, immer, du musst schon reisen. Ich fahre viel. Ich gucke mir viele Konzerte an. Ich bin an gewissen Orten.
Machst du das viel über Konzerte oder
ich
Spotify?
Und hier in der Bar sehe ich viel. Natürlich über Spotify. Also Algorithmus hasse ich. Also ich lasse mir nichts vorspielen. Aber es gibt Leute, die denken anders. Dann lieber, da vertraue ich dem guten alten Radio. Da bin ich dann der alte weiße Mann. Da höre ich lieber Radio. Aber
Moment
natürlich,
mal, welches Radio hörst du denn?
Ich höre gerne Deutschlandfunk 5, weil da viel Text ist, aber musikalisch ist es ja mittlerweile, wenn du das 41 Jahre oder noch länger machst, du kennst auch viele Musiker, du kennst eben Leuten, denen du vertraust aus der Konzertbranche, also gewisse Agenten,
Netzwerk,
jetzt kann Netzwerk ist mega wichtig, also auch aus dem Ausland, andere Festivalveranstalter und ist manchmal so, dass du mit manchen gerne über Fußball redest, aber mit manchen eben auch gerne über Musik und das ist dann eben auch, weil du weißt, der macht gute Sachen und da will ich jetzt keine Namen nennen, könnte ich jetzt machen, aber du kriegst natürlich so viel Mails, also das ist nicht nur Haldon Pop, jedes Festival kriegt gerade, weil alle spielen wollen, aber dann gibt es bei gewissen Empfehlungen, die auch nicht inflationär hier alle zwei Tage kommen, da hörst du rein, weil du weißt einfach, weil ich die 41 Jahre, weißt du, jetzt sag ich mal so der kleine Stefan-Algorithmus, also der Analoge, der hat einfach so, wenn ich so meine 41 Jahre in dieser Branche rekapituliere, dann, weißt du, über Tim Böning können wir ja reden, weißt du, mit dem ist immer eine lustvolle Figur in dieser Branche gewesen und den Podcast habe ich auch gehört, das fand ich mehr als beeindruckend, weil er eigentlich die Punkte unglaublich realistisch und klar formuliert hat und er war der Erste, da großen Respekt und auch Dankbarkeit hat er die Sachen mal umbungen. Aber ihn habe ich halt immer gerne getroffen, weil er immer sehr unter... Und nicht alle Sachen, die er mir empfohlen hat, habe ich dann auch genommen, aber ich wusste, dass er natürlich immer eine große Lust und auch dieses Feuerwerk und sein Spektrum war eben auch überhaupt nicht specksmäßig. Und das hat mir auch gefallen.
Ja,
er war nicht er war nicht so, ich sag mal so betoniert, verknotet, lag er dann in dieser Richtig-Ecke, sondern er war auch immer ein Freund der Freude.
Ja.
Und das mag ich natürlich in der Musik auch.
Das ist einmal nochmal kurz zum Ende hin. Du hast es angesprochen, Kaltern angesprochen, weil tatsächlich auch eine der Fragen, die ich mir überlegt habe, die du aber eigentlich schon beantwortet hast, war eigentlich so dieses, ey, könnte man so einen Haldern eigentlich woanders hin pflanzen? Ich glaube nicht, so wie es hier ist, aber vielleicht auch nochmal kurz dieser Ausflug Kaltern. Was bedeutet das? Was ist das für euch?
Da kann ich direkt erzählen, weil es gab immer mal wieder Anfragen. Haldern Pop in Amsterdam, dann hier und da. Aber wir haben immer gesagt, nee, Haldern, das macht ja keinen Sinn. Also ich sag mal, es gibt hier und dann ist das gut. Und ein Freund hat mir mal so einen Familiengasthof empfohlen in Südtirol. Und ich als Kind ja oft in Südtirol war, komm, das machst du mal mit den Kindern. Und wie gesagt, die Kinder haben es geliebt. War ein wunderschönes Hotel, draußen gab's also draußen nur Kännchen. Kennst du die Redewendung noch von früher?
Ja.
Und das war dann so weiße Tischdecken, also eigentlich so aus den 60er Jahren. Du dachtest, unten am See hatten die noch einen kleinen Strand am Kalterer See. Da war es wirklich, da dachtest du, der Theo Lingen, der das Bier bringt, so ungefähr aus dieser Zeit gefallen. Ja, dann hatte eine unglaubliche Ruhe und das Gegenteil von schnell. Aber ich fand es viel wichtiger, dass meine Kinder das total genossen haben. Und dann irgendwann hat die Chefin im Winter gegoogelt, was ihre Hausgäste eigentlich machen. Und dann kam in dem Jahr drauf, wie wir dann wieder gebucht haben, der Sohn anstellte eine Flasche Wein am Tisch, wir müssen mal reden. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich ihm gesagt, das ist alles super, aber eigentlich habe ich gedacht, wir lieben das hier, ist wunderschön. Das ist weit weg von dem, also wir wollen ja Urlaub machen. Ne? Dann meinte er, komm, verstehe ich, aber lass uns morgen mal ich will dir was zeigen. Wir haben hier schöne Ansitze in der Gegend und Weinkellereien und so. Und dann sind wir losgefahren und geguckt und dann habe ich gedacht, das ist echt richtig schöne Orte. Mhm. Und dann habe ich ihm wirklich als erstes André in Berlin angerufen, Der macht ja dieses Ensemble Stargaze. Mhm. Das ist eigentlich ein richtig interessant. Habe ich relativ früh kennengelernt, als Robert Ratz mir empfohlen hat, du musst den André kennenlernen. Der fängt gerade an, so ein europäisches Ensemble aufzubauen. Auf Empfehlung von Damon Albarn war der damals. Der hat mit ihm studiert und hat gesagt, André, mach sowas, das ist gefragt. Und dann bin ich nach Berlin gefahren damals und habe ihn kennengelernt. Dann hat er in Halle angefangen, haben wir Projekte zusammen gemacht. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, pass mal auf, André, hier ist echt, hier sind wunderschöne Orte. Hier oben ist von den Habsburgern so ein Ballsaal. Es gibt ein 1000 Jahre altes Weinmuseum unten, so ein alter Keller. Da haben die Fugger schon in die Ecke gepinkelt. Auf dem Weg nach Venedig zwischen Augsburg. Also eigentlich ein richtig altes Mittelalter, ein Kloster mit einer Kirche. Ja. Und hier können wir wirklich unseren Traum, hier können wir eine Spielwiese entwickeln zwischen klassischer Musik, zwischen Hardcore, Punk, Jazz. Also hier können wir uns ausprobieren. Und er war begeistert, dann sind wir dann haben wir uns das angeguckt. Und dann habe ich den Ralf noch angerufen von dem Chor Cantus Domus.
Okay.
Und das ist so die Basis. Das sind die Basiselemente. Ja. Und das verändert sich stetig. Das ist eigentlich eine Spielwiese, wo wir Dinge ausprobieren, ohne diesen großen wirtschaftlichen Druck zu haben, weil die in Südtirol jetzt eine unglaubliche Freude daran gefunden haben, was wir da machen, weil ganz andere Menschen in diesen Ort kommen, der eigentlich wunderschön ist, aber eher so den Rentnern vorbehalten ist. Ja. Und jetzt auf einmal kommen junge Leute und diese Spielorte. Also immer, das hat mich fasziniert hat. Als Kind habe ich eben auch immer so Orte gesucht als Niederrheiner. Wenn ich in Südtirol war, wollte ich immer wissen, wo man zelten kann, wo es frisches Wasser, wo es Brennholz, wo kann ich ein Feuer machen und wo ist gemütlich so. Ja. Und da habe ich halt Orte für die Musik gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass es halt machen.
Ja.
So ist halt entstanden. Und das verändert sich ständig. Und wir haben dann so Residenzkünstler, so wie hier Robert Gwistek hier von Captain Peng, dann Soap and Skin, dann hier die, wie heißt sie, die damalige? Sie heißt sie gleich noch. Das war ein richtig spannendes Projekt. Alan Oy war eine Woche da. Batkovic war da mit Musikern und dann eben uns ausprobieren mit anderen Musikern. Und dann geschieht das und alles auf kleinem Level. Man trifft sich mehrmals, man geht einen Kaffee trinken, trinkt einen Wein zusammen, isst zusammen. Ja. Also eine ganz andere Kultur als das, was wir heute von den Konferenzfestivals kennen. Und im Prinzip auch eine Gegenkultur zu dem, wie Festivals heute gedacht werden.
Ja.
Zu großen Märkten, weißt du? Haben wir gerade drüber geredet. Ja. Superstruct verkauft die Festivals an KKA.
Ja.
Und also was ist ein Gegenentwurf quasi.
Alles klar. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal woanders was Ähnliches zu machen?
Also jetzt hängt, ich sag mal, da müsste schon großer Druck, also wie will man das machen? Also ich kann mir vorstellen, mit anderen Festivals zu kooperieren, was wir gerade machen, mit kleinen irischen Landsitzfestivals, also uns Musiker hin und her schieben, sich füreinander zu interessieren und eben nicht mehr, also jetzt ein Festival zu machen ich könnte mir vorstellen, ein Festival in Neapel zu machen, ich liebe diese Stadt.
Okay.
Aber dann eben mit italienischen Freunden, also mit den Leuten aus Italien. Und dann ist ja eben auch das, wo ich gerade eben, wo der Punkt ist, den man jetzt umsetzen muss, dass wir noch eine größere Nähe zu der Region Südtirols, also dass das am Anfang sehr verkrampft war und dieses Vertrauen der Menschen da hinten zu gewinnen. Ja. Und dann eben, dass die Teil von dem Fest. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die mit dem, ich sag mal, Audi-Kombi vorfahren, einen Laptop auf Dach packen und dann denen erklären, wie man Festivals macht, sondern wir wollten immer auch, ich sag mal, diese Region einatmen. Also das Motto war ja Gehen, Sehen, Summen. Was macht diese wunderschöne Landschaft und dieses gute Essen und der Wein? Mit diesen Musikern, wie gehen die mit so viel Schönheit um? Ja. Weißt du? Auch eine Hardcore-Band, also wie Famous oder Gewalt, die haben ja alle da gespielt. Und das zu sehen, ist natürlich nur möglich, wenn auch die Menschen vor Ort das wollen und mitmachen.
Ja, ja. So.
Nicht nur als Publikum, sondern auch, wie jetzt gerade, das dauert halt ein bisschen eben, dass man Vertrauen gewinnt und dass die Leute auch aus den kleinen Häuschen kommen und sagen, hey, wir haben auch eine Band und wir möchten das auch und wir finden das gut und das sieht das so eine Melange.
Ja. Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen Einblicke. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Festival und natürlich die kommenden Festivals.
Vielen Dank.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schaut doch mal am Haldern Pop vorbei. In den nächsten Wochen im Sommer geht es ein bisschen unregelmäßig weiter. Das ist einfach auch den Ferien, dem Sommer und dem Ganzen drumherum geschuldet. Deshalb geht es etwas unregelmäßig hier weiter. Aber für viele von euch gibt es ja sicherlich noch die Möglichkeit, die ein oder andere Folge nachzuhören. Die sind teilweise ja doch relativ zeitlos. Ich bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, einen schönen Sommer. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.